Guten Morgen nochmal an alle. Ich glaube, ich habe noch nicht alle begrüßt. Ja. Vergangenen Sommer, also vor ein paar Monaten, wechselte mal wieder einer der Topspieler vom FC Schalke zum FC Bayern, nämlich Leon Goretzka. Und mal wieder verdient er jetzt dort, wie viele andere vorher, viel mehr Geld, spielt auf höherem Niveau. Und hat einige verärgerte Fans zurückgelassen, die jetzt jedes Mal pfeifen, wenn er dort aufschlägt. Und das liegt daran, dass Vereinstreue im Profifußball heutzutage nicht mehr besonders groß geschrieben wird. Aber damit ist der Fußball nicht für sich, sondern eigentlich mehr ein Spiegel der Gesellschaft, weil dort allgemein Treue heutzutage nicht mehr der höchste Wert ist. Und ich habe jetzt mal bei Google einfach das Wort Treue eingegeben und unter den ersten paar Treffern kam unter anderem dieser fast schon eklige Artikel. Dort steht Folgendes, nämlich auf der Seite eDarling, dort geht es dann eben um Partnerschaft. Wenn man den Umfragen glaubt, steht die Treue hoch im Kurs. Laut der Hamburg-Leipziger Forschergruppe um Gunter Schmidt und Kurt Starke wünschen sich 90% der Menschen, dass ihr Partner treu ist. Doch das ist nur eine Seite der Medaille. Gleichzeitig gesteht die Hälfte der Probanden, selbst schon einmal einen Partner betrogen zu haben. Wie kommt es zu diesem Paradox? Dann mit Auslassung weiter unten schreiben sie, lebenslange Beziehungen sind heute nicht mehr die Regel. Trennungen und Scheidungen sind inzwischen weitestgehend gesellschaftlich akzeptiert. Die meisten Menschen führen mehrere Partnerschaften in ihrem Leben und erfahren auch immer wieder Phasen als Single. Treue bezieht sich also nicht mehr nur auf einen Lebenspartner, sondern auf mehrere aufeinanderfolgende Lebensabschnittspartner. Dieses Modell wird als serielle Monogamie bezeichnet. Trotzdem ist der Reiz des Neuen und Unbekannten groß. 50% der Befragten geben als Grund für ihren Betrug an, dass sie nach Abwechslung gesucht haben. Doch ist die Beziehung, die man gerade führt, glücklich und erfüllend, scheint dieser Reiz nicht ganz so gefährlich zu sein. Also wir sehen, allein schon der Wunsch nach Abwechslung reicht heute schon, damit Treue in den Wind gefeuert wird. Und damit habe ich jetzt zwei Beispiele geliefert, die uns allen zeigen, Treue wird in unserem Umfeld nicht mehr besonders groß geschrieben. Das Problem, Gott ändert sich nicht und er findet Treue wichtig. Und in unserem heutigen Text geht es um das Thema Treue. Dort verurteilt Gott sein Volk Israel für Treulosigkeit untereinander, um dann speziell auf zwei Beispiele einzugehen, nämlich Ehen mit Ungläubigen und Ehescheidung. Und aus dem Ganzen wollen wir versuchen zu lernen, erstmal nochmal, wie wichtig Treue ist und eben speziell an diesen zwei konkreten Beispielen, die eben auch heute noch oft Brennpunkte sind, auch unter Christen. Aber das habe ich vergessen zu sagen, der Text ist in Malachi 2, die Verse 10 bis 16. Und die werde ich zu Beginn jetzt erst einmal vorlesen. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht ein Gott uns geschaffen? Warum sind wir denn so treulos, einer gegen den anderen, und entweihen den Bund unserer Väter? Juda hat treulos gehandelt und ein Greuel verübt in Israel und Jerusalem. Denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte, und hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Der Herr wird den Mann, der so etwas tut, ausrotten aus den Zelten Jakobs, was sich regt und redet, auch den, der dem Herrn der Herrscher eine Opfergabe darbringt. Und zum anderen tut er auch das. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, sodass er sich nicht mehr zu der Opfergabe wenden und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus euren Händen annehmen mag. Und ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Und hat er sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn? Und wonach soll das eine trachten? Nach göttlichem Samen. So hütet euch denn in eurem Geist, und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Denn ich hasse Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr der Herrscharen. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Das ist der Text, den wir heute näher betrachten wollen. Zum Einstieg, wir gehen ja Stück für Stück durch dieses Buch durch. Und wenn man das Buch durchstudiert, merkt man, dass in diesem Abschnitt ein Stilbruch stattfindet. Eigentlich jeder der anderen Abschnitte wird eingeleitet mit dieser Abfolge. Ich lese es einmal beispielhaft vor in 2 Vers 17. Ihr habt dem Herrn Mühe gemacht mit euren Reden und ihr fragt noch, womit haben wir ihm denn Mühe gemacht? Damit, dass ihr sagt, wer Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn. Und an solchen hat er Wohlgefallen. Also immer ein Vorwurf und dann wird quasi das Volk zitiert mit der Infragestellung des Vorwurfs. Das haben wir in 1 Vers 2, in 1 Vers 6, in 2 Vers 17, in 3 Vers 8 und so weiter. Eigentlich in jedem neuen Abschnitt, der beginnt, jeder neue Abschnitt wird so eingeleitet. Und dieser Abschnitt jetzt wird anders eingeleitet. Zwar auch eindeutig, dass etwas Neues beginnt, aber anders. Nämlich, dass der Prophet Maleachi eine Frage stellt, direkt an das Volk. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott geschaffen? Und das könnte daran liegen, dass hier ein Unterschied besteht zu den anderen Anklagen, die Gott bringt. Nämlich alle anderen Anklagen richten sich oder sind Anklagen für Sünden, die sich direkt gegen Gott richten. Schlechte Opfer, Verleumdung von ihm, miserabler Priesterdienst und so weiter. Dass der Zehnte nicht richtig gegeben wird. Alles, was direkt gegen Gott geht, und das, was wir hier jetzt lesen, geht gegeneinander. Also wir sehen auch im Alten Testament, Gott interessiert sich nicht nur dafür, dass der Gottesdienst treu ausgeführt wird, sondern auch da schon, dass der Umgang untereinander eben der Liebe und dem Wesen Gottes entsprechend ist. Eben immer das zweifache oberste Gebot, das heißt, dein Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das finden wir eben auch hier, nun in diesem Abschnitt, dass Gott sie auch dafür tadelt. Die Frage, die der Prophet zu Beginn stellt, beziehungsweise die zwei Fragen, sind man nennt das eine parallele Satzkonstruktion. Also ist zweimal das Gleiche in anderen Worten ausgedrückt. Deshalb können wir auch, und weil das typisch ist für die Bibel, können wir auch sicher sein, dass mit Vater Gott gemeint ist und jetzt nicht Abraham, wie manche das auslegen. Also haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott erschaffen? Die Frage, mit der er startet, ist also, haben wir nicht alle ein und denselben Gott zum Vater? Und auch wenn hier von erschaffen die Rede ist, meint er speziell Gott als Vater Israels, denn weiter unten wird dann eine Unterscheidung gemacht zu einer Tochter eines fremden Gottes. Also er spricht zu seinem Volk und sagt, haben wir nicht alle denselben Gott zum Vater? Und aus dieser Feststellung ergibt sich jetzt eine Verantwortung. Wir haben in 1 Vers 6 vor ein paar Monaten gelesen und gelernt. Dort steht, ein Sohn soll einen Vater ehren und ein Knecht sein Herrn. Aus unserer Sohnschaft zu Gott ergibt sich die Verantwortung, Gott zu ehren. Und hier lernen wir jetzt, dass sich gleichzeitig auch die Verantwortung ergibt, unseren Geschwistern, die eben auch Gott zum Vater haben, Liebe und eben, wie es hier kommt, Treue zu erweisen. Er sagt, haben wir nicht alle einen Gott zum Vater? Warum sind wir dann so treulos gegen den anderen? Warum gehen wir so miteinander um, wie Geschwister nicht miteinander umgehen sollen? Und es gibt eine Entsprechung dazu im Neuen Testament, könnte man sagen, wo auch diese Einheit in der Gemeinde herausgestellt wird. Das möchte ich kurz vorlesen in Epheser 4, die ersten Verse, um zu zeigen, dass wir nicht nur von Israel, sondern auch von uns reden. Dort wird auch gesagt, Epheser Vers 1, so ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Also wir sehen, hier werden noch mehr Dinge aufgezählt, die wir als Gläubige, die uns vereinen, die wir gemeinsam haben. Und daraus ergibt sich eben auch hier die Verantwortung, jetzt auch das, was er davor gesagt hat, indem ihr alle mit Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Und das ist eben eine andere Art, die gegenseitige Liebe oder Treue auszuleben, zu der auch Malachi aufruft. Genau. Also, falls ihr sowas macht, ich habe da in meiner Bibel jedes Mal ein angestrichen in dieser Stelle. Das macht Sinn hier. Genau. Aus der Vaterschaft Gottes und eben auch aus diesen ganzen anderen Dingen in dem Kapitel aus Epheser ergibt sich die Verantwortung zueinander, treu miteinander umzugehen. Hier wird danach noch gesagt, also der Vorwurf ist ja doppelt, warum sind wir denn so treulos einer gegen den anderen und entweihen den Bund unserer Väter? Der Bund der Väter ist eben ja, der mosaische Bund, der Bund, den das Volk mit Gott geschlossen hat, den die Väter mit Gott geschlossen haben. Und der wird natürlich dadurch entweiht, dass die nachfolgend aufgezählten Dinge eben Sünden sind und dadurch wird der Bund gebrochen. Ich möchte aber speziell auf die erste Anklage eingehen, denn dadurch wird ja auch der Bund gebrochen, nämlich, warum sind wir denn so treulos? Darüber wollen wir näher nachdenken, indem wir uns zuerst die Frage stellen, was ist denn eigentlich Treue? Was bedeutet es, einander treu zu sein? Ich habe eine Definition aus einem Bibellexikon, Begriffslexikon rausgeschrieben. Dort steht in dem von Rienecker und Meyer: Treue ist die innere Haltung, aus der heraus Versprechen und Verpflichtungen erfüllt werden. Eine grundsätzliche Zuverlässigkeit, die mit Wahrheit und Gerechtigkeit eng verschwistert oder verschwägert ist. Eine innere Haltung, und aus der heraus werden Versprechen und Verpflichtungen erfüllt. Und das wird hier von uns gefordert. Und um darüber auch nachzudenken, ein Grund, warum das von uns gefordert ist, ist, dass Treue eine der grundlegenden Eigenschaften Gottes ist. Das ist eigentlich etwas, was sich auch zumindest unterschwellig durch dieses Buch zieht. Gott, das Volk tut eigentlich Gott vorwerfen, untreu zu sein, seinen Aussagen, seinen Versprechen gegenüber. Unter anderem sehen wir das ja deutlich in 2 Vers 17, wo sie ja sagen, oder wo Gott sagt, sie würden sagen, wer Böses tut, der ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er wohlgefallen. Also Gott ist nicht treu dem, wie er sich geoffenbart hat, dass er das Gericht bringt, wenn jemand sündigt. Im Allgemeinen zieht sich eben hindurch, dass das Volk eigentlich Gott anklagt, dass er untreu ist und Gott ihnen zeigt, nein, ihr seid untreu, mir gegenüber und einander. Gott ist der Treue und ja, das lesen wir in zwei Stellen, zum Beispiel die ich auch heute Morgen schon gelesen habe, 2. Mose 34, 6, dort steht, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Also dieser Stelle tut ja Gott Mose sein Wesen offenbaren und Treue ist eines der scheinbar grundlegendsten Dinge oder ich sag mal der ersten 5 Dinge, die Gott einfallen, wenn er sein Wesen beschreiben möchte. Gott ist treu. Und auch später in der Offenbarung lesen wir, wenn beschrieben wird, wie der Herr wiederkommt, wird dort gesagt, er heißt der Treue und der Wahrhaftige, der Herr Jesus. Der Treue. Gott ist treu. Das ist eine Eigenschaft, die uns eigentlich eine der liebsten von ihm sein sollte. Denn nur weil Gott wirklich treu ist, können wir auch zum Beispiel uns darauf verlassen, dass das, was er in seinem Wort sagt, wirklich eintrifft und stimmt. Ich musste dabei an ein Gespräch denken, das ich mit einem muslimischen Kollegen hatte, der gesagt hat, ja, eigentlich nach seinem Glauben müsste er in die Hölle kommen. Ja, er sieht die Forderung, zum Beispiel 5 Tagesgebete, das macht er nicht, er muss in die Hölle kommen. Aber er traut auf die Barmherzigkeit Gottes, dass er es doch nicht macht. Also eigentlich, er vertraut darauf, dass Gott sein Wort bricht. Ja, aber nein, die Bibel sagt, Gott ist treu, Gott wird sein Wort nicht brechen. Das heißt auf der einen Seite, dass er ja wirklich keine Sünde ungestraft lässt und wenn wir uns am Wort prüfen und merken, wir sind verdorben dann und merken, wir gehören daher in die Hölle, dann heißt das auch das und dann wird Gott am Ende auch nicht ja, Gnade vor Recht ergehen lassen. Aber auf der anderen Seite heißt es auch, dass er seinem Versprechen treu ist, dass er jedem, der seine Schuld einzieht und darauf vertraut, dass Jesus die Strafe für seine Sünde getragen hat, auch die Vergebung gibt. dass der, der es eigentlich verdient hätte, verdammt zu werden, eben am Ende doch gerettet wird. Und worin sich die Treue dann wohl am besten zeigt, ist die Tatsache, dass egal wie weit du oder ich jetzt abdrifte, wie weit, ja, wie viel Sünde und Lauheit ich in meinem Leben feststelle, wie sehr ich eigentlich merke, dass ich dem nicht würdig bin, dass Gott trotzdem an mir und an dir festhält. Das ist Gottes Treue. Wie es auch in Wikipedia zu Treue heißt, dort steht, sie basiert auf gegenseitigem Vertrauen bzw. Loyalität, ist aber nicht der Beweis dafür, dass der Gegenstand der Treue ihr auch würdig ist. In dem Fall bin ich der Gegenstand der Treue und ich bin derer nicht würdig, aber Gott ist mir trotzdem treu und dafür bin ich dankbar und will mich darüber freuen. Ein Beispiel aus der Bibel, das mir dazu eingefallen ist, wie Gott einfach seinem Wort treu ist, obwohl die Menschen es nicht verdienen, ist der König Ahab. Ich weiß nicht, ob euch das gegenwärtig ist. In 1. Könige 21 wird von ihm eine Geschichte berichtet. Von Ahab wissen wir, ja, wird nicht viel Gutes geschrieben. Er ist wahrscheinlich der zweitschlimmste König, der jemals regiert hat in Israel. Okay, in Israel wahrscheinlich der schlimmste. Ich dachte jetzt noch an Manasse. Aber der war ja in Juda. Ahab, der dafür verantwortlich war, dass der Götzendienst grassiert hat, dass die Priester Gottes getötet wurden. Und doch heißt es in 1. Könige 21, ab Vers 27, also Gott bringt durch Elia eine Gerichtsbotschaft zu ihm. Und da heißt es, als aber Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider und legte Sacktuch um seinen Leib und fastete und schlief im Sacktuch und ging still einher. Da erging das Wort des Herrn an Elia, den Tisbiter, folgendermaßen: Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir demütigt? Weil er sich nun vor mir demütigt, will ich das Unheil nicht zu seinen Lebzeiten hereinbrechen lassen. Erst zur Lebzeit seines Sohnes will ich das Unheil über sein Haus bringen. Also Ahab ist wahrscheinlich der Letzte, von dem wir sagen würden, ja, der hat es verdient, dass sein Flehen erhört wird. Aber sogar bei ihm bleibt Gott seinem Wesen treu, dass wenn jemand Buße tut, er diese Buße auch annimmt. Klar, Ahab hat nicht komplett Buße getan, sodass er von seinen Sünden umgekehrt wäre und gerettet wäre. Aber in dieser Sache hat er Buße getan und deshalb hat Gott ihm auch in dieser Sache Treue erwiesen. Treue zu seinem Wort. Oder etwas anderes, was mir eingefallen ist, ist Simson. Also wenn ich das immer lese, frage ich mich jedes Mal, wie kann es sein, dass Gott dem weiterhin diese Kraft gibt, weiterhin dem treu bleibt. Aber das Wort war, solange er diese Vorschriften für einen Nazirer erfüllt, gibt ihm Gott diese Kraft und bleibt er ihm treu. Und genau das war er. Und das kann auch uns eine Bestärkung sein, wenn wir eben manchmal unsere Schwachheit sehen und denken, oh nein, diesmal muss Gott mich fallen lassen, das kann nicht sein, ich habe das nicht verdient, dass Gott trotzdem treu bleibt und uns trägt, weil er eben so ist. Gott ist treu. Gott ist treu. Und das soll uns freuen. An dieser Stelle auch noch ein anderer Einschub, worauf ich gebracht wurde, als ich vor kurzem in einem Buch gelesen habe. Wir sollten uns wirklich lernen, darüber auch zu freuen, dass Gott treu ist. Oft nicht nur treu, sondern auch liebevoll, barmherzig. Diese Dinge sind eigentlich das Schönste, was uns passieren kann. Aber ist das wirklich so oft, ist das wirklich oft der Grund, dass wir wirklich daheim sitzen, lachend und uns freuen? Aber genau das ist es eigentlich, worum Paulus zum Beispiel zweimal im Epheserbrief bittet. Wir sollen die Eigenschaften Gottes erkennen und sie sollen uns erfüllen. Und das ist es, was uns am Ende auch verändert in das Ebenbild Christi. Dass wir Christus, dass wir Gott erkennen, nur als kleiner Seitenschwenk. Nimm das für dich heute am besten mit. Denk zu Hause nochmal darüber nach, wie treu Gott auch zu dir ist und freu dich darüber. Aber zurück zu uns. Weil die Treue eine so zentrale Eigenschaft Gottes ist, wird sie eben auch von uns erwartet. So auch hier. Klar, auf der einen Seite Treue gegenüber Gott, das ist uns bewusst, wie sind wir Gott treu, indem wir seinen Geboten gehorchen und indem wir danach suchen, seinen Willen zu tun und indem wir uns zu ihm bekennen, auch wenn das negative Konsequenzen hat. Aber eben auch Treue untereinander wird gefordert. In Galater 5, 22 lesen wir sogar, dass Treue eine Frucht des Geistes ist. Da wird das ja aufgezählt. Die Frucht des Geistes, das, was der Geist in dem er ist, hervorbringt, ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Treue ist eine der Früchte des Geistes. Da, wo der Geist ist, muss Treue herauskommen. Und untereinander vielleicht auch, ja, es ist in unserer Gesellschaft nicht mehr das Gängigste. Übersehen wir das vielleicht schneller mal. an dieser Stelle einfach ein paar Beispiele, damit jeder sich selbst prüfen kann. Kann man sich als Freund, Bruder, Schwester darauf verlassen, dass du da bist, wenn man dich braucht? Und zwar nicht erst, wenn man ewig gebettelt hat, sondern von selber. Bist du ein treuer Freund? Kann man sich darauf verlassen, dass eine Aufgabe ordentlich erledigt wird, wenn sie dir übertragen wird? Oder muss man jedes Mal bangen, dass man das Ganze nochmal machen muss? Bist du ein treuer Arbeiter? Kann man sich darauf verlassen, dass etwas geheim bleibt, wenn man es dir anvertraut? Oder weiß es am nächsten Tag bereits die ganze Gemeinde oder Abteilung? Bist du ein treuer Freund oder Kummerkasten? Hältst du dein Wort, wenn es unangenehm wird? Das wird in Psalm 15 als eines der grundlegenden Eigenschaften eines Heiligen beschrieben. Dass jemand, der sein Wort hält, auch wenn es ihm zum Schaden ist. Psalm 15, Vers 4. Oder könnte man dir eine Aufgabe in der Gemeinde übertragen und du würdest sie auch in 10 Jahren noch tun oder nur solange es dir eben Spaß macht, bis die Lust vergeht? Bist du ein treuer Diener? Das sind alles Situationen, wo wir eben in Beziehungen, in Bindungen sind, wo Treue von uns erwartet wird. Ich möchte aber noch auf eine zweite Art der Treulosigkeit hinweisen, nämlich, dass man nicht die Verpflichtungen, die man hat, erfüllt, sondern dass man sich prinzipiell vor jeder Bindung scheut, in der man Verpflichtungen bekommen könnte. Dazu möchte ich kurz was aus dem Buch hier vorlesen, wo Mark Dever allgemein über Gemeindemitgliedschaft spricht und hier ein Problem auf diesem Bereich beschreibt. Ich lese mal vor. Kann man ein Verbindlichkeitsphobiker und gleichzeitig Christ sein? Die Frage lautet nicht, ob ein Christ in manchen Dingen unsicher oder seine Zweifel haben kann. Die meisten von uns Christen haben Zweifel. Doch kann man gleichzeitig Christ und Verbindlichkeitsphobiker sein? Was könnte uns mehr in unseren Möglichkeiten einschränken als die Nachfolge Jesu, der seine Jünger gesagt hat, dass jeder, der ihm nachfolgen will, sein Kreuz auf sich nehmen müsse? Nehmen wir zu diesem Problem noch das des einsamen Wolfs hinzu. Warum sich von jemandem abhängig machen, wenn man die Dinge selbst in die Hand nehmen kann? Uns geht es heute vor allem um Komfort und Einfachheit. Wieso soll man sich da andere Leute ans Bein binden? Sie könnten denen ja womöglich zur Last fallen. Doch eins ist sicher, die anderen werden ihnen zur Last fallen. Treue wird von uns gefordert und es ist eine Sache, eben einfach dem anderen die Treue zu verwehren, eben treulos zu sein, aber eine andere Sache, sich einfach vor jeder Bindung und jeder Verantwortung zu scheuen, in der man eben Treue beweisen müsste. Auch das ist nicht der richtige Weg, das zu erfüllen. Genau. Also in unserem Text klagt Gott Israel nun auf zwei bestimmte Bereiche an. Also das war jetzt allgemein zum Thema Treue, Gottes Treue, was von uns erwartet wird. Und das ist auch das Überthema, was hier beschrieben wird. Hier kommt nicht umsonst 5-mal das Wort treulos vor in diesem Absatz. Aber jetzt soll es uns speziell um 2 Bereiche gehen. Die Zeit ist schon sehr fortgeschritten, deshalb muss ich mich beeilen. In denen in Israel Treulosigkeit sichtbar wurde und ja, wovon man eben auch heute in der Gemeinde immer wieder hört, deshalb passt das eigentlich ganz gut auch auf heute. Und der erste Punkt ist Treulosigkeit gegenüber der Gemeinschaft, Ehen mit Ungläubigen. Ich lese nochmal die Verse 11 und 12. Juda hat treulos gehandelt und einen Gräuel verübt in Israel und Jerusalem. Denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte, und hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Der Herr wird dem Mann, der so etwas tut, ausrotten aus den Zelten Jakobs, was sich regt und redet. Auch den, der dem Herrn der Herrscher eine Opfergabe darbringt. Also wir sehen zuerst in ein paar Worten nochmal deutlich gemacht, dass es hier passiert ist. Schlimm für Gott, es ist ein Gräuel. Das wird nur für die schlimmsten Sünden, wie jetzt Götzendienst oder Unzucht in der Regel verwendet. Es ist ein Gräuel. Und es ist eine Entweihung des Heiligtums des Herrn. Nun, Heiligtum könnte man auch einfach nur mit das Heilige übersetzen. Und die meisten Ausleger, und auch vom Kontext merkt man das, sind sich einig, hier ist nicht der Tempel als das Heiligtum gemeint, sondern das Heilige ist Israel in dem Fall, das ja auch das heilige Volk ist. Wir werden später merken, genau diese Heiligkeit wird durch diese Sünde beeinträchtigt. Sie entweihen das Heilige. Und die Anklage ist, Juda hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Damit ist gemeint, dass sie Frauen aus fremden Völkern geheiratet haben, die nicht zum Judentum konvertieren, sondern immer noch sich ihren anderen Völkern und Religionen verbunden fühlen. Nun, wenn man sich da jetzt die Lage im mosaischen Gesetz anschaut, sieht man, prinzipiell waren Ehen mit anderen Völkern nicht verboten für Israel. In 5. Mose 7, 1-4 steht nur, dass eben Ehen mit den Frauen aus Kanaan verboten waren, mit den Völkern, die sie ja, ausrotten sollten. Nur die waren wirklich verboten. Dass aber eine Ehe, das andere wird nie explizit gesagt, aber dass eine Ehe mit einer Frau die Bekehrung zum jüdischen Glauben voraussetzt, ergibt sich eigentlich daraus, dass auf Götzendienst die Todesstrafe steht und deshalb hätte sich das Problem sehr schnell erledigt, wenn das nicht passiert wäre, dass die Frau konvertiert wäre. Genau. Und genau in dieser Absonderung von den anderen Völkern in ihrem falschen Gottesdienst, die von Gott gefordert war, bestand die Heiligkeit des Volkes. Sie sollten ihm ein heiliges Volk unter allen anderen Völkern sein. Heilig kann ja auch, eine Bedeutung von Heiligkeit ist auch abgesondert sein. Und in dem Fall war, in dem Sinn war Israel Gott heilig. Israel war abgesondert von den anderen Völkern. Und diese Absonderung haben sie eben dadurch aufgegeben, indem sie sich mit den anderen Völkern hier jetzt verschwägert haben. Und das wahrscheinlich beste Beispiel, dass das nicht gut endet, ist der König Salomo, der ja genau dadurch gefallen ist, was ja ausführlich im ersten Buch Könige beschrieben wird. Zudem lesen wir hier steht nicht, manche aus Juda haben, bla bla bla, sondern Juda hat, also das Volk hat. Und das zeigt uns schon, wie allgemein diese Sünde war. Wenn wir Näheres darüber wissen wollen, die zwei Bücher, die ja am nächsten an Maleachi zeitlich dran sind, sind Esra und Nehemia. Esra war ungefähr 40 Jahre vor Nehemia. Und dort wird schon beschrieben, ja, dort macht er gerade diese Erfahrung, diese Entdeckung, sobald er in das Land kommt, aus Babel, mit einer großen Gefolgschaft, sieht er, dass sie genau diese Sünde begangen haben. Und das ist dann noch Thema des Endes des Buches, dass das Volk darüber Buße tut und damit bricht. Allerdings 40 Jahre später macht Nehemia wieder genau die gleiche Entdeckung. Und Nehemia ist aller Wahrscheinlichkeit nach auch wirklich wirkte zur gleichen Zeit wie Maleachi. Deshalb wird dort wahrscheinlich genau das Gleiche beschrieben. Dort wird beschrieben, wie Nehemia, nachdem er eine bestimmte Zeit weg war, wieder zurückkommt und dann bestimmte Sünden im Volk bekämpft. Unter anderem wird dann beschrieben, wie er ins Grenzgebiet reitet und dort sieht, dass die Israeliten sich mit den Nachbarvölkern verbunden, vermischt haben. Wird auch geschrieben, dass die Kinder schon gar nicht mehr richtig Jüdisch sprechen konnten und dass das aber nicht nur dort war, sondern dass auch die obersten Priester in Jerusalem genau das getan haben. Also es war doch etwas, was sich durchs ganze Volk durchgezogen hat, auch schon ein gewisses Ausmaß angenommen hatte. Und wir verstehen, warum dieses Verhalten treulos gegenüber Gott ist. Klar, es ist einfach Bruch des Gesetzes. Aber vielleicht fragen wir uns, warum überschreibe ich das mit Treulosigkeit gegenüber der Gemeinschaft? Nun, erstens, weil es ja darum geht, im Zusammenhang. Und es ist deshalb, weil sie damit auch dem Volk als Ganzes die Treue brachen. Sie waren ein gesondertes Volk, eine besondere Einheit. Und diese Einheit wurde dadurch definiert, dass sie alle von den Vätern abstammten und denselben Gott anbeteten. Dadurch, dass sie nun aber Frauen heirateten, die sich immer noch ihren Völkern und Religionen verbunden fühlten, wurde der Begriff Israel quasi an den Rändern fließend. Also man konnte nicht mehr genau sagen, wo fängt Israel an und wo hört es auf. Wäre das so weitergegangen, wäre das Volk langsam im Völkermeer einfach untergegangen oder aufgegangen. Und es wäre somit für das Volk unmöglich gewesen, seinen Zweck eben zu erfüllen, ein geheiligtes Volk für Gott zu sein, weil man ja gar nicht mehr sagen könnte, was ist Israel und was nicht. Und damit besteht eben der Treuebruch zum Volk. Man hat ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Aufgabe und diese verlässt man, korrumpiert man durch dieses Verhalten. Und das kann man eigentlich ziemlich direkt auf die Gemeinde anwenden. Ja, bei der Gemeinde ist natürlich das Ziel etwas verschoben. Dort liegt mehr der Fokus darauf, dass man eben ein Licht für die Welt ist. Klar, dass man eine geheiligte Gemeinschaft für Gott ist, aber in erster Linie ein Licht dann auch für die anderen. Und ein gewichtiger Unterschied ist noch, dass man sich nicht durch die Abstammung definiert, sondern jeder Jeder hat selbst die Verantwortung in der Hand, sich zu Jesus zu bekehren. Das können nie die Eltern für einen tun. Das heißt ja auch immer, Gott hat keine Enkelkinder, sondern nur Kinder. Aber nichtsdestotrotz, die Gemeinde ist auch eine definierte Gemeinschaft. Man gehört entweder dazu oder nicht. Man ist drin oder draußen. Und das ist auch notwendig, damit auch die Gemeinde ihren Sinn erfüllen kann. Nämlich erstens, diese liebevolle und heilige Gemeinschaft ausleben, die Gott von ihnen, zu der sie berufen sind. Und zweitens, die Wahrheit der Bibel auch bewahren und bekennen. Man sieht an Volkskirchen, wie das scheitern kann oder scheitert, wenn man sich nicht daran hält. Wie dann, weil ja gar nicht der Glaube eigentlich die Voraussetzung ist, dazu zu gehören. Darum fühlt sich auch der Großteil gar nicht verpflichtet, diese Dinge einzuhalten. Und weil eben auch in der Gemeinde diese Einheit gewahrt werden soll und dieses Ziel erreicht werden soll, ist es auch logisch, dass wir in 1. Korinther 7 lesen, dass Paulus genau das Gleiche eigentlich untersagt. 1. Korinther 7, 39. Dort lesen wir, eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, doch nur im Herrn. Und dieses doch nur im Herrn heißt nichts anderes als doch nur jemanden, der auch dem Herrn nachfolgen möchte. Also das untersagt Gott dem Gläubigen explizit hier. Und das gilt natürlich, Einschub, nur für neu geschlossene Ehen, bereits bestehende heißt das ganz klar weiter vorne, sollen erhalten werden, erhalten bleiben. Ja, also niemand darf oder muss sich scheiden lassen, wenn er Christ wird, nur weil der Partner nicht gläubig ist. Nun, dieses Bekenntnis wird in der Welt zwar wahrscheinlich ziemlich sauer aufstoßen, wenn ich das jetzt auf dem Marktplatz gepredigt hätte, und man würde ziemlich schnell als altmodisch oder Sekte verurteilt werden, aber es steht eindeutig in der Bibel und darum müssen wir uns dazu stellen und das auch so praktizieren und es ist gut und richtig so, denn Gott gebietet es. Genau. Das war die erste Anklage, direkte Anklage der Treulosigkeit und nun kommen wir noch zur zweiten und dort geht es nicht mehr um die Treue zu einer Gemeinschaft, zu der Gemeinschaft, sondern zur Treue speziell zum eigenen Ehepartner. Es geht um die Ehe. Ich möchte auch diese Verse nochmal vorlesen, 13 bis 16. Und zum anderen tut ihr auch das, ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, so, dass er sich nicht mehr zu der Opfergabe wenden und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus euren Händen annehmen mag. Und ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Und hat er sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn? Und wonach soll das eine trachten? Nach göttlichem Samen. So hütet euch denn in eurem Geist und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr der Herrscharen. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Zu Beginn, der erste Vers ist etwas, variiert etwas in den Übersetzungen. Die eine Variante würde besagen, das ist in der Elberfelder, dass die israelitischen Männer weinen und klagen vor dem Altar, weil Gott ihre Opfer nicht mehr annimmt. Also sie nicht mehr segnet für ihren Opferdienst. Diese Variante wird unter anderem von der neuen Elberfelder gewählt und von diversen englischen Übersetzungen. Und die andere ist die gleiche wie hier in der Schlachter, die sagt aus, dass diese geschiedenen Frauen, weil sie eben geschieden wurden, klagend und weinend vor dem Altar sind und weil der Herr das erhört, er nicht mehr auf die Opfergaben des Volkes hört, also der Männer. Diese Variante wird unter anderem von der alten Luther der Menge und der Schlachter und anderen Übersetzungen und mehreren Kommentatoren gewählt und ich denke auch, dass es die passendere ist. Erstens, weil sie besser in diesen Abschnitt reinpasst. Und weil es auch besser in das ganze Buch passt, weil dort wirkt es eigentlich nicht so, als ob die Juden zu dieser Zeit weinend und klagend vor dem Altar gekniet wären, weil Gott ihre Opfer nicht mehr annimmt, sondern eigentlich wird durchweg beschrieben, dass die Opfer schon an und für sich nicht gut waren. Nur selbst wenn sie gut wären, allein schon wegen dieser Sünde würde Gott sie nicht annehmen. Lernen wir hier. Man muss aber auch sagen, die beschriebene Situation ist im Endeffekt bei beiden Interpretationen die gleiche. Der Gottesdienst und die Opfer waren zwar an und für sich schon nicht gut, aber selbst wenn sie es wären, Gott würde dennoch das, ja, sich nicht von ihnen erbeten lassen, wie ich es gerade eigentlich schon gesagt habe. Also in beiden Interpretationsvarianten kommt das am Ende dabei raus. Nur in der, die ich bevorzuge, wird auch jetzt gerade die Lage der Frauen nochmal etwas in den Vordergrund gedrängt, und es geht ja darum, dass sie einander treulos sind. Nun, es ist heute schon schlimm, sitzen gelassen zu werden, vor allem wenn man dann vielleicht noch 4 Kinder hat und als gute Christin keinen Job hatte vorher. Ja, und dann erstmal schauen muss, wie man überhaupt den Unterhalt finanziert. Aber damals war es natürlich noch viel schlimmer für die Frau, denn der Mann war wirklich ihr einziger Versorger. Und wenn sie nicht in ihr Elternhaus zurück konnte, dann war sie echt, dann hatte sie echt ein ziemliches Problem. Und daraus resultiert es eben, dass diese Frauen vor den Altar kommen und weinen und seufzen und zum Herrn um Hilfe bitten. Und man sieht auch hier jetzt wieder sehr stark die Verstocktheit des Volkes. Also Gott sagt ihnen, wegen euch weinen eure Volksgenossen, eure Frauen zu mir, sind völlig verzweifelt und deshalb höre ich nicht auf eure Opfer. Und sie sagen, warum? Warum? Was ist so schlimm daran? Wir dürfen uns doch scheiden lassen, das hast du uns doch selber erlaubt. Nun, das stimmt im Allgemeinen, das kommt ganz klar aus 5. Mose 24 raus. Ehescheidung war im Allgemeinen erlaubt. Aber Jesus macht im Neuen Testament klar, dass das nicht einfach ein allgemeiner Freibrief für den Mann war, sondern dass Gott es eigentlich damals schon nur wegen der, wie er sagt, wegen der Verstocktheit ihrer Herzen gegeben hat, diese Erlaubnis, dass es eigentlich nie Gottes Plan war, dass irgendeine Ehe wieder geschieden wird. Er räumt zwar auch im Neuen Testament, im Matthäusevangelium ein, dass eine Scheidung im Fall von Unzucht in Frage kommen kann, das möchte ich kurz vorlesen, aber auch dann ist es eben nicht der Wille Gottes, also quasi dann der Freibrief, okay, dann mach, was du möchtest. Das lesen wir in Matthäus 19 und weiter vorne, aber auch in Matthäus 19. Ich sage aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Also, das ist quasi wie im Alten, auch im Neuen Testament eine Ausnahme. Aber auch dann ist es nie der Wille Gottes. Und das lernen wir hier ganz besonders. Und in den folgenden Versen sagt uns Gott nun, warum es wirklich schlimm ist vor Gott, die Ehescheidung. Nämlich erstens, ihr fragt warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend. Also, sie hatten einen Bund geschlossen und vor Gott gesagt, ich werde dieser Frau für den Rest meines Lebens treu bleiben. Das bedeutet also, dass man vor Gott sein Wort bricht. Und scheinbar verstanden sie nicht mal das. Man hat quasi Gott direkt die Treue gebrochen, Gott eigentlich angelogen, könnte man sagen. Und in Prediger 5,1 lesen wir, ich schaue es kurz auf, die ganz klare Ermahnung, die sich eigentlich auch schon logisch ergibt, übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum sollst du nicht viele Worte machen. Sei vorsichtig mit deinen Worten vor Gott, besonders wenn du große Versprechungen machst. Denn Gott lässt sich nicht spotten. Genau. Erster Grund, man bricht Gott sein Wort. Zweiter Grund, man korrumpiert eigentlich den kompletten Zweck der Ehe. Ich hatte es ja vorher schon gesagt, Gott hat uns dazu berufen, seine Treue wiederzuspiegeln, weil wir sein Ebenbild sind. Und Gott hat den Menschen nicht umsonst als Mann und Frau geschaffen, dass sie sich eben verbinden, sondern damit sie genau in dieser Beziehung auch seine Liebe und Treue ausleben. Und so wie es hier eben praktiziert wird, kommt genau das Gegenteil dabei raus. Eigentlich wird das Bild Gottes im Menschen komplett verzerrt und korrumpiert dadurch. Und drittens, das ist dann etwas, was in Vers 15 kommt, da wird er ganz kurz das ist auch in den Übersetzungen, also ein Kommentator schreibt, das ist der am schwierigsten zu übersetzende Vers im ganzen Buch Maleachi. Ich habe im Endeffekt, ich glaube, manche mehr, manche weniger abweichend, aber 9 unterschiedliche Übersetzungen gefunden. Aber die wahrscheinlichste ist, und was doch die meisten zusammenbringen, ist doch ungefähr, wie es in Schlacht zum Ausdruck kommt, nämlich dass es eben bedeutet, Gott hat sie eins gemacht, also dass Gott sie eins gemacht hat, dass das ihr gesagt wird mit Bezug auf 1. Mose 2, und dass das Ziel dieser Verbindung die Erziehung gottesfürchtiger Nachkommenschaft ist. Wenn hier steht, und hat er sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn, und wonach soll das eine trachten, nach göttlichem Samen? Und damit haben wir einen weiteren Grund, warum Scheidung schlimm ist, weil dadurch die nächste Generation, die ja in der Familie aufgezogen und erzogen werden soll, von vornherein negativ beeinflusst wird, denn ja, die wäre dann aufwachsen mit diesen alleingelassenen Frauen, würden eben erstmal nicht diese Liebe kennenlernen, die Gott für die Familie gedacht hat. Sie werden viel Leid erleben und dadurch vielleicht auch sich von Gott abwenden. Und ja, es wird allgemein das im letzten von Gott bestimmte Umfeld für die Kindererziehung aufgebrochen. Man schädigt auch die nächste Generation. Und daraus ergibt sich auch das, was wir dann in den folgenden Versen noch lesen, nämlich Gottes wirklich tiefer Hass gegen die Ehescheidung. Er sagt wirklich, ich hasse die Ehescheidung. Hier, ganz wörtlich. Und dazu kommt dann noch zweimal die Warnung, hütet euch in eurem Geist davor. Ja, so hütet euch in eurem Geist und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Also man könnte auch anders sagen, passt auf eure inneren Verlangen und Regungen und Gedanken, dass ihr nicht zu so einer Sache hingerissen werdet. Hütet euch davor, ich hasse das. Und das wird nicht Segen, sondern Fluch für euch bedeuten. Und jetzt im Allgemeinen auch diese zweite Anklage, wie schon das erste, kann, wie ich es auch schon gesagt habe, eigentlich ziemlich direkt auf die Gemeinde übertragen worden. Scheidungen sind auch im Neuen Testament grundsätzlich nicht der Wille Gottes, mit dem kleinen Zugeständnis bei Unzucht. Und im Fall, dass der ungläubige Ehepartner sich scheiden lassen will, sagt Paulus ganz klar, dann soll man ihn gehen lassen. Aber obwohl das eigentlich ganz glasklar in der Bibel beschrieben wird, wird das unter Christen doch immer wieder diskutiert. Und es kommt auch häufig dazu, dass Christen sich scheiden lassen. Und vielleicht gerade deshalb, weil sie die Einstellung der Welt zu dem Thema eher einfach kopiert haben, nämlich eine Ehe oder Beziehung ist in erster Linie dazu da, um mich glücklich zu machen, um mein Leben zu bereichern. Und das ist heutzutage so selbstverständlich, dass viele das unzerkaut schlucken, aber wir lernen eben aus der Bibel, das ist nicht das in erster Linie das Ziel. Denn nur wenn ich das denke, komme ich zu Aussagen wie, ja, das kann man doch von niemandem verlangen, dass er mit dem, der jetzt zusammenbleibt, das ganze Leben. Aber Gott ist scheinbar der Ansicht, dass er das kann. Und zwar deshalb, weil er eben in erster Linie die Ehe den Menschen gegeben hat, um seine Treue zu zeigen. Und seine Treue ist er genauso, dass er festhält, auch wenn der andere dem nicht würdig ist. So wie Gott dich liebt und dir treu bleibt, obwohl du ihm mit deinen Sünden tausendmal die Treue gebrochen hast, so sollst auch du deinem Partner treu bleiben und Gott dadurch verherrlichen. Und wer ein, ja, doch lebhaftes Beispiel dazu lesen möchte, wie Gott das von Menschen verlangt und auch selbst umsetzt, der soll mal das Buch Hosea lesen, wo Gott ja wirklich zu ihm sagt, geh hin und such dir eine hurerische Frau, wo es ja auch unterschiedliche Auslegungsmethoden gibt, aber es war garantiert nicht angenehm für Hosea. Genau. Auch dieser zweite Bereich ziemlich direkt auf heute anwendbar. Ich möchte die Prinzipien, die ich genannt habe, aber noch verallgemeinern, nicht, dass sich nur die Eheleute angesprochen fühlen. Dieses Gebot der Treue gilt natürlich nicht nur für die Ehe, sondern für jede Beziehung, sei es zu Freunden, zur Gemeinde oder sonst wo eben von dir Treue erwartet wird. Wie ich gesagt habe, Treue ist eine Frucht des Geistes, das heißt, in einem Menschen, der den Geist hat, sollte sie zum Vorschein kommen. Und so muss sich da jeder von uns prüfen, wo handle ich treu oder treulos. Ich habe vorher Beispiele aufgezählt, wie sich das eben in die eine oder andere Richtung äußern kann. Bevor ich komplett zum Schluss komme, möchte ich aber noch eine kleine Anfügung machen. Und das ist ja allgemein, was ich immer wieder tue, wenn ich aus Malachi predige. Denn Gott gibt hier Zurechtweisungen, erinnert an das Gesetz. Natürlich haben wir auch wir die Verantwortung, uns daran zu prüfen, uns davon korrigieren zu lassen. Und sind auch aufgefordert, darin dann umzukehren. Aber ich möchte auch immer wieder daran erinnern, dass das Gesetz nicht nur die Aufgabe hat, uns zu zeigen, wo es lang geht, sondern auch immer, um unsere Sünden uns selbst aufzuzeigen, wo ich hoffe, dass das auch funktioniert hat heute, damit uns das auch zu Jesus treibt, damit wir merken, wir brauchen die Gnade Und wenn wir sie ihm bringen, eben die Fehler, die der ein oder andere heute vielleicht wieder entdeckt hat, ist er eben treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und mit diesem Gedanken am Ende möchte ich jetzt schließen. Und danke für die Aufmerksamkeit.